SRF 3.
Kalifornien in Flammen. Hunderttausende flüchten vor den verheerenden Waldbränden. Mindestens 30 Personen sind tot. Erinnern an die Urkatastrophe. 100 Jahre nach Ende des Ersten Weltkriegs kommen die Staats- und Regierungschefs in Paris zusammen. Mit dem Laptop am Strand. So stellt man sich sogenannte digitale Nomaden vor. Ganz so einfach ist es dann aber doch nicht, zeigt unser Beitrag. Im Info 3 am Mikrofon ist Pascal Schmitz. Ja, sie kommen jedes Jahr, aber es scheint, als würden sie jedes Jahr schlimmer. Die Waldbrände haben Kalifornien wieder fest im Griff. Gleich an mehreren Orten brennt es. Zehntausende sind davon betroffen. Nebst dem Offensichtlichen, den Opfern der Feuersbrunst, gibt auch Präsident Trump zu reden. Es sei alles die Schuld der lokalen Behörden. Aus Kalifornien berichtet Arndt Peltner.
Es brennt erneut in Kalifornien. Im Norden das Campfire, rund 175 Kilometer von San Francisco entfernt. Im Süden das Woolsey Fire in den Hügeln um Malibu und dazu noch das Hill Fire in Zentralkalifornien. Nach den verheerenden Bränden vor einem Jahr um Santa Barbara, im Weinanbaugebiet von Sonoma und im Sommer dieses Jahres in Nordkalifornien breiten sich erneut mehrere gewaltige Feuer aus. Tausende von Häusern wurden bereits zerstört, 30 Menschen starben in den Flammen, die Kleinstadt Paradise in Nordkalifornien wurde total zerstört. Und die Winde fachen die Feuer weiter an. Über weiten Teilen des Bundesstaates hängt eine dicke Rauchglocke, die das Atmen schwer macht. Und diesmal mischt sich Präsident Donald Trump ein und tweetete: Es gibt keinen Grund für diese massiven, tödlichen und teuren Feuer in Kalifornien, außer dem schlechten Forstmanagement. Damit griff er in eine Katastrophe die Menschen, Feuerwehren und Brandexperten in Kalifornien an, noch bevor er überhaupt ein Wort des Mitgefühls äußerte. Und Trump, so Waldexperten in Kalifornien, habe keine Ahnung von dem, was er sagt. Leroy Westerling, ein Klima- und Brandexperte an der Universität in Merced, erklärte, dass Trump mit seinen uninformierten Worten eine Krise politisiert. Denn zum einen sind mehr als 50% der Wälder in Kalifornien im Bundesbesitz, also unter der direkten Kontrolle der Trump-Administration. Zum anderen brennt bei diesen Feuern nach Jahren der Dürre vor allem ausgetrocknetes Unterholz und keine ganzen Wälder. Hinzu kommt, dass Trump auf diesem Weg scheinbar versucht, die ihn unterstützende Holzindustrie in Position zu bringen. Große Waldflächen, das hat der Präsident schon mehrmals gefordert, sollten für die Abholzung freigegeben werden. Feuer gab es in Kalifornien schon immer. Hier redete man von einer Feuersaison im Herbst, nach einem heißen Sommer. Doch davon ist nichts mehr zu spüren. Nun besteht eine Gefahr das ganze Jahr über. Für Klimaexperten sind die gewaltigen Waldbrände in Kalifornien auch ein deutliches Zeichen für den Klimawandel. Riesige Brände sind hier im Golden State zur Normalität geworden.
Gleich reden wir über den Gedenktag zum Ersten Weltkrieg. Zuerst zum Nachrichtenüberblick des Tages, den hat Dominik Brandt.
Russland begrüßt die Idee von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, eine eigene europäische Armee aufzubauen. Diese Idee sei nicht neu, sagte Russlands Präsident Wladimir Putin nach russischen Medienangaben dem Sender RT France, der von Russland finanziert wird. Aber Macron habe sie wieder beliebt. Europa sei eine starke Wirtschaftsunion und deshalb sei es logisch, dass es bei der Sicherheit unabhängig sein wolle. US-Präsident Donald Trump hatte die Idee Macrons zuvor als sehr kränkend bezeichnet, weil die USA einen großen Anteil an der NATO bezahlten. Macron und Trump einigten sich daraufhin auf einen größeren finanziellen Beitrag Europas in der NATO. Der neue US-Justizminister Matthew Whitaker soll sich aus der Russland-Untersuchung zurückziehen. Das fordern führende Mitglieder der Demokratischen Partei in einem Brief an das Justizdepartement. Laut der Nachrichtenagentur Reuters wurde der Brief unter anderem von Senator Chuck Schumer und der Abgeordneten Nancy Pelosi unterschrieben. Whitaker sei ein ausgesprochener Gegner der Untersuchung. Würde er sich nicht davon zurückziehen, würde dies das Vertrauen in die Arbeit des Justizministeriums untergraben. Sonderermittler Robert Mueller ist in der Schlussphase einer Untersuchung über eine angebliche Einmischung Russlands in den Präsidentschaftswahlkampf in den USA im Jahr 2016. In China hat das Online-Warenhaus Alibaba an seinem alljährlichen Singles Day einen neuen Verkaufsrekord verzeichnet. Bereits nach einer Stunde seien Waren im Wert von umgerechnet fast 10 Milliarden Franken verkauft worden. Bis am Nachmittag waren es bereits knapp 29 Milliarden, wie die South China Morning Post meldet. Die Zeitung sieht dies als Zeichen dafür, dass sich der Handelsstreit mit den USA nicht auf das Konsumverhalten der Chinesen auswirkt. Der 11.11., auch als Double 11 bekannt, gilt in China als Tag der Alleinstehenden, im Gegensatz zum Valentinstag für Paare. Vor 8 Jahren begann Alibaba seinen Kunden an diesem Tag große Preisnachlässe zu gewähren. Der Schweizer Buchpreis 2018 geht an den Schriftsteller Peter Stamm für seinen Roman «Die sanfte Gleichgültigkeit der Welt». Laut der Jury zeigt das Buch eindringlich, wie Literatur Wirklichkeit stiften kann. Zudem sei es spannend wie ein Kriminalroman. Der mit 30.000 Franken dotierte Schweizer Buchpreis wurde in diesem Jahr zum 11. Mal vergeben vom Trägerverein Literatur Basel zusammen mit dem Schweizer Buchhändler- und Verlegerverband. Das Wetter, morgen hat es über dem Mittelland Nebelfelder, sonst ist es trotz Wolkenfeldern ziemlich sonnig. In den Alpen bläst starker Föhn, es gibt 15 Grad, mit Föhn rund 22 Grad. Im Tessin fällt in der Nacht zeitweise Regen. Morgen bleibt es stark bewölkt, es fällt aber nur noch wenig Regen, bei Temperaturen um 13 Grad.
Info 3 Abend.
Gemütlich in der Hängematte liegen, die Füße im Sand, den Laptop auf dem Schoß. Und arbeiten mit Blick übers Meer. So stellt man sich das etwa vor. Nomaden, Menschen, die nicht am Bürotisch, sondern irgendwo sonst ihren Job machen. Und die Zahl der Menschen, die ortsunabhängig arbeiten, steigt und steigt. Der großen Freiheit sind aber oft Grenzen gesetzt, eigene und fremdbestimmte. Dario Pelosi hat am ersten Kongress der digitalen Nomaden Schweiz solche Andersarbeitenden getroffen.
Im Impact Hub Bern mitten in der Altstadt können Büronomaden Tische oder Glasboxen zum Arbeiten mieten. Nun zwängen sich auch Nichtnomaden im Dachstock in die aufgestellten Stuhlreihen. Denn am Kongress sollen Erfahrungen ausgetauscht werden. Zum Beispiel jene von Adrian Samerli.
Ich nenne mich auch Web-Enthusiast on the road.
Gegen 100 Länder hat er in den letzten Jahren bereist, mit Rucksack und Laptop. Und hat gearbeitet, mal eine Stunde am Tag, mal von früh bis spät, je nach Auftrag. Aber ich trenne bewusst Arbeit und Freizeit.
Ich gehe eigentlich selten an einen Ort, wo ein Tohuwabohu ist. Das kann auch mal am Strand sein, aber in einer Situation, wo ich gutes Internet habe und nicht abgelenkt werde.
Er liebe dieses Leben mit vielen Freiheiten. Dafür hat Samerli aber einiges aufgegeben. Die feste Wohnung, das Auto, ein Leben in der Schweiz. Und er müsse gut rechnen, um die hohen Schweizer Krankenkassenprämien bezahlen zu können. Oder als Einmannunternehmen trotz tiefem Einkommen genug Beiträge zu zahlen, um Finanzierungslücken im Alter vorzubeugen.
Altersvorsorge ist eines der schwierigsten Themen. Aber wenn man das die Zukunft so planen will, dann ist es nach wie vor ein wichtiger Punkt.
Hanna Pfister hört aufmerksam zu und nickt. Sie ist eine der wenigen Arbeitgeberinnen im Raum. Sie arbeitet für ein Hilfswerk und beschäftigt auch Leute, die als Nomaden unterwegs sind. Extrem motivierte Leute, sagt sie. Doch Lohn- und Sozialleistungen sauber abzurechnen, sei eine rechtliche Gratwanderung.
Es ist machbar, weil alle in der Schweiz versichert sind. Aber es gibt schon gewisse Herausforderungen, gerade eine Familie. Da sind Kinder involviert und da gibt es schon rechtliche Lücken.
Das Problem bei Steuern, Abgaben oder Zulagen für Familien ist der Wohnort maßgebend. Viele Nomaden hätten aber diesen aufgegeben und müssten deshalb neue Lösungen suchen, auf juristisch heiklem Terrain. Auch IT-Spezialist Lorenz Ramseyer arbeitet ohne fixen Bürotisch. Mit Schweizer Löhnen sei es einfacher, im Ausland zu überleben, als umgekehrt, sagt er. Trotzdem müsse dieser Lifestyle gut durchdacht sein.
Man darf natürlich nicht von dem Hamsterrad flüchten, in dem man sich vielleicht befindet, und dann ins nächste Hamsterrad reintrappen. Also geht es schon darum, dass man da auch überlegt, wo könnte ich effizienter werden.
Lorenz Ramseyer ist Nomade mit Familie. Ein lokaler Nomade, monateweise im Ausland, sonst an einem gemieteten Bürotisch ganz in der Nähe. Gerade bei Fragen rund um Steuern und Versicherungen sei die Schweiz noch überfordert. Als Präsident der digitalen Nomaden Schweiz will er nun politisch Druck machen. Arbeit verändere sich derzeit grundlegend.
Digitale Nomaden sind einfach die Spitze des Eisbergs, die beweisen, dass es möglich ist. Da wird natürlich eine ganz große Masse nachziehen, die dann vielleicht weniger nomadisch jetzt gerade in fremde Länder reist, aber die auch viel mobiler ist, was die Arbeit angeht. Und da sind viele Fragen zu klären. Die Politik ist gefordert.
Denn er ist überzeugt, bis in 10 Jahren wird fast die Hälfte der Büromenschen außerhalb ihrer Firmensitze arbeiten.
Abend.
Der Erste Weltkrieg ist der Ausgangspunkt für vieles, was im 20. Jahrhundert passiert ist. Die Wirtschaftskrise in Deutschland, der Aufstieg der Nazis, der Zweite Weltkrieg, der Eiserne Vorhang. Genau vor 100 Jahren, am 11. November 1918, war der Schrecken mit über 10 Millionen Toten aber vorerst vorbei. Es wurde ein Waffenstillstandsabkommen unterschrieben in einem Eisenbahnwagen in der nordfranzösischen Stadt Compiègne. Zum 100. Jahrestag hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron über 70 Staats- und Regierungschefs nach Paris eingeladen. Es sollte keine Siegesfeier sein, sondern eine für den Frieden. Unser Frankreich-Korrespondent Daniel Voll war auf den Champs-Élysées mit dabei.
Die Champs-Élysées ist an diesem Vormittag weiträumig abgesperrt. Zugang zur Feier vor dem Triumphbogen ist nur über wenige Gassen möglich, vorbei an Sicherheitskontrollen. Aber auch dann, das gewöhnliche Volk bleibt zur Zeremonie auf einige hundert Meter Distanz. Im strömenden Regen versucht das Publikum, hinter den Abschrankungen einen Blick auf die Leinwände links und rechts des Triumphbogens zu erhaschen. Dort wird überlebensgroß gezeigt, wie die geladenen Gäste aufmarschieren, über 70 Staats- und Regierungschefs. Auch die Zuschauerinnen und Zuschauer sind teilweise von weit her gekommen. Für diesen Tag ist etwa Ruth Manie Murphy aus Minnesota angereist. Ihr Vater habe im Krieg gekämpft, seither sei ihre Familie mit einer französischen Familie verbunden.
We have such short memories that nothing seems to matter that we could learn from the past. And this is a big thing to learn about, because it created the Second World War, the Versailles Treaty, and then what happened is really.
Wir haben ein so kurzes Gedächtnis, aber wichtig wäre, dass wir aus den Erfahrungen lernen. Denn mit dem Vertrag von Versailles wurden die Voraussetzungen für den Zweiten Weltkrieg geschaffen. Der Erste Weltkrieg war der Schlüssel für die weitere Entwicklung des 20. Jahrhunderts, sagt sie. Die Totenfeier beginnt.
Adjudant Emilien Mougin, mort pour la France.
Auf die Leinwand neben dem Triumphbogen werden die Porträts von Soldaten projiziert, die kürzlich im Dienst gefahren sind.
Caporal Bogus Kuschilski, mort pour la France. Au revoir.
Der 11. November ist ein Tag der Erinnerung. Wir müssen uns an die Millionen von Menschen erinnern, die dafür gekämpft haben, dass wir in Freiheit leben können, sagt Präsident Emmanuel Macron in seiner Rede.
N'oublions pas. Car le souvenir de ces sacrifices nous exhorte à être dignes de ceux qui sont morts pour nous, pour que nous puissions vivre libre.
100 Jahre sei eine lange Zeit und gleichzeitig bloß gestern. Und er kommt sehr schnell auf heute zu sprechen. Auf eine Welt, wo der Frieden zunehmend durch nationale Egoismen und Alleingänge gefährdet sei.
Car le patriotisme est l'exact contraire du nationalisme. Le nationalisme en est la trahison.
Patriotismus sei aber nicht Nationalismus, sondern genau das Gegenteil. Nationalismus sei sein Verrat.
Info 3, das straffe Newsmagazin. Online gibt es uns auf srf.ch/news. Für die Sendung verantwortlich war Pascal Schmitz. Einen schönen Sonntagabend wünsche ich.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.